Friday for Future. Das ist Englisch und heisst übersetzt auf Deutsch, dürfen wir Wörter dann zusammennehmen, wenn wir sagen Zukunftsfreitag. Klingt ein bisschen komisch. Aber Friday for Future, da klingt etwas an, was in den letzten paar Monaten regelmäßig in den Medien war. Und das war ausgelöst von einer jungen Dame in Schweden, der Greta Thunberg. Die ist jeden Freitag, statt in die Schule, ist sie vor das schwedische Parlament gehockt mit dem Plakat. Und da steht drauf: Schulstreik fürs Klima. Und damit hat sie viele Leute angesteckt in ganz Europa, sodass praktisch jeden Freitag Demonstrationen stattgefunden haben fürs Klima. Hier gerade ein Bild aus Chur, der Altstadt, also ein Chur. Das gibt. Und die Schüler haben gesagt: Ja, das Klima, das ist uns so wichtig, da gehen wir auf die Straße. Da wollen wir dafür einstehen, wir wollen etwas bewegen, wir wollen etwas verändern. Und es ist uns so wichtig, dass wir das am Freitag machen, wenn wir eigentlich Schule hätten und quasi die Schule entschwänzen und sagen: Nein, das Klima ist uns wichtiger als die Schule. Schaut, ja, gut, so viele Junge hat es nicht da, aber vielleicht hat es ja auch ein paar da von euch, die das gemacht haben, die gesagt haben: Ja, das machen wir. Ich habe sogar gelesen, dass gewisse das gemacht haben, sogar obwohl sie Prüfungen hatten am Freitag, dass sie trotzdem an die Demonstrationen gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es heute auch eine gibt, weil ja der meiste Ort Ferien ist und auch bei uns fangen Ferien an. Vermute ich mal, setze ich jetzt mal ein bisschen aus. Dann fliegen sie mit dem Flüger in die Ferien. Dann gehen sie mit dem Flüger in die Ferien. Und ihnen ist der Freitag so wichtig, dass sie sagen: Hey, wir nennen das die Kampagne, die auf der ganzen Welt läuft, wir nennen das Fridays for Future. Wir wollen uns die Zukunft erhalten und wir gehen darum am Freitag auf die Straße und erinnern die Leute an. Wir haben heute auch Freitag, einen speziellen Freitag, Karfreitag, wo wir uns daran erinnern, was Jesus gemacht hat. Wir uns daran erinnern, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und einen brutalen Tod hat müssen erleben. Und was jetzt die Fridays for Future und der Karfreitag miteinander zu tun haben, da werden wir heute ein bisschen auf die Suche gehen und ich hoffe, ihr seid mit mir dabei. Hinter dabei. Das ist gut. Karfreitag, was ist denn überhaupt passiert? Und ich möchte das lesen aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 19, ab Vers 16. Noch wie es bis zu dieser Situation dazugekommen ist. Jesus ist am Donnerstag, am grünen Donnerstag quasi, in Jerusalem noch das letzte Mal zusammengekommen mit seinen Jüngern, hat er zu Nacht gegessen. Man lernt das auch das letzte Mal. Und er genommen hat mit den Jüngern. Die Jünger, die hätten das können wissen, aber es war noch nicht so bewusst gewesen. Aber Jesus hat gewusst, das ist jetzt mein letztes Essen mit den Jüngern, mein letzter Abend, wo ich das kann. Und nach dem Essen sind sie aus Jerusalem rausgegangen zum Ölberg. Und dort am Ölberg, dort hat es den Garten Genezareth gegeben. Gethsemane, hat das gerade falsch gesagt, das ist der See, wer der See hat, der Genezareth. Aber sie sind in den Garten Gethsemane gegangen. Und Jesus hat dort gebetet, ein bisschen abseits von den Jüngern. Und als er zurückgekommen ist, hat einer der Jünger ihn geküsst. Und dann ist Jesus festgenommen worden von römischen Soldaten. Und dann hat eine ganze Nacht voll mit Spiessrutenlauf angefangen für Jesus. Er ist hin und her geschickt worden, vom einen Herrscher zum anderen. Es ist ihm viel vorgeworfen worden. Und am Schluss war er beim Pontius Pilatus gewesen. Und der hat gesagt: Ja, ich habe nichts gefunden, was schlecht ist an ihm. Aber wenn ihr wollt, dann gebe ich ihn euch. Und die Israeliten, die Führer vom Volk, vom jüdischen Volk, haben gesagt: Ja, wir wollen, dass er gekreuzigt wird. Und jetzt kommt die, jetzt lesen wir Johannes 19, Abvers 16. Hört gut zu. Da überließ Pilatus ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Jesus trug das Kreuz selbst zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, was auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, einen auf jeder Seite von ihm, mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Da sagten die obersten Priester zu Pilatus: Schreib nicht König der Juden, sondern schreib, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus entgegnete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten, es waren vier Mann, Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie nahmen auch sein Untergewand an sich. Es war ohne Naht, aus einem einzigen Stück gewebt. Deshalb sagten sie: Wir wollen es nicht zerreißen, sondern darum würfeln. Damit erfüllte sich die Schrift, in der es heißt: Sie teilten meine Kleider unter sich auf und würfelten um mein Gewand. Und so machten sie es. In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er: Ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wollten die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag an einem Sabbat, der wegen des Passafests noch dazu ein besonderer Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist: Nicht einer seiner Knochen wird zerbrochen werden. Und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das ist das, wo uns der Johannes überliefert, was passiert ist am Karfreitag vor knapp 2000 Jahren. Und er berichtet nicht sehr detailliert über Kreuzigung zum Beispiel. Es ist nicht viel zum Ablauf der Kreuzigung da. Aber was dem Johannes wichtig ist, und das sagt er am Schluss: Hey, es ist aufgeschrieben, damit auch ihr könnt glauben. Und er sagt immer wieder: Hey, so wie es die Schrift sagt, so ist es passiert. Er sagt damit: Hey, da ist etwas Größeres im Gang. Und er bringt ganz viele verschiedene Beispiele, ganz viele Sachen. Wenn man da ein bisschen genauer forscht, dann findet man etwa 10 Symbole, wo man merkt, da ist mehr an Bedeutung dahinter. Leider haben wir heute Morgen nicht Zeit, um alle 10 miteinander anzuschauen. Wäre natürlich auch spannend, oder? Wäre da auch dabei. Aber wir schauen jetzt mal 2 möchte ich herausgreifen, die ich sehr interessant finde und wo eben auch sagen, hey, da läuft etwas, wo nicht einfach nur abläuft und dann für die Vergangenheit etwas ist, sondern auch etwas für die Zukunft. Und das erste Symbol, das ist die Anklagetafel. Der Pilatus, der gibt das in Auftrag, dass man die Tafel soll schreiben, damit man sieht, für was dass der Mann Jesus verurteilt worden ist. Und Jesus hat das schon auf dem Weg zu dieser Schädelstätte, zu dem Ort, wo das Kreuz aufgestellt wird, dreht, damit die Leute gesehen haben, ah, das ist der, wegen dem ist er verurteilt. Je nachdem hätte dann auch noch jemand kommen können und sagen, ja, das stimmt gar nicht, das hat es auch noch ab und zu gegeben. Aber es hat auch zur Abschreckung dienen, oder? Dass niemand das nachher macht, hat müssen stehen, warum das die Person jetzt verurteilt ist. Und das Schild bei Jesus, das ist in drei verschiedenen Sprachen ist das beschriftet gewesen. So sagt uns das Johannes, in Latinisch, Griechisch und Hebräisch. Latinisch, das ist die Amtssprache gewesen von den Römern, das hat auch der Pilatus geredet. Denn Griechisch, das ist das Mittlere, das ist die Sprache vom damaligen Mittelmeerraum, quasi so die Handelssprache, so wie man heute vielleicht Englisch so als Weltsprache redet und sagt, das muss man lernen, damit man möglichst viele Orte damit reden kann. Und Hebräisch, das ist die Sprache vom Volk, von den Juden vor Ort. Und da hat es geheißen, da war der Vorwurf drauf, oder? Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das ist bekannt, oder noch bekannter fast, ist die Abkürzung für das. Das ist nämlich die vom lateinischen Begriff, wir sehen das oben, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Und das heisst das Gleiche, Jesus von Nazareth, König der Juden, und das ist die Abkürzung Inri. Das sind einfach die ersten Buchstaben jeweils von diesen vier Wörtern, die da sind. Johannes, im Johannesevangelium steht das schon ganz am Anfang. Johannes schreibt das auf, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist der Grund, das ist Jesus von Nazareth, das ist König der Juden. Eigentlich ist das als Spott gemeint gewesen, oder König der Juden. Niemand hat ihn wirklich als König angeschaut. Aber er ist wirklich als König an das Kreuz gegangen, als Lamm. Es hat sich alles auf das Kreuz und auf das konzentriert. Und in dem Innen kommen die obersten Priester kommen zum Pilatus und sagen, hey, schreib nicht drauf, dass er König der Juden war, sondern schreib drauf, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Aspekt dazu. Der Shalom ben Chorin, das ist ein deutsch-israelischer Journalist und Religionswissenschaftler, der hat recherchiert, wie das draufgestanden ist auf Hebräisch auf dem Schild. Und wir kennen eben die latinische Abkürzung, Inri, I-N-R-I. Und er sagt, dass da die Priester sich so aufgeregt haben über das Schild, dass das draufgestanden ist, das hat mit dem, was in Hebräisch steht, gestanden ist, zu tun. Und zwar steht dort, Yeshua ha-Nosri ve-Melech ha-Yehudim. Und wenn man dort jeweils die ersten Buchstaben von dem anschaut, dann ist das J-H-W-H. Und das allein wäre noch nicht so speziell, aber J-H-W-H, das ist im Hebräisch ganz klar, das bedeutet etwas. Und zwar hat sich so Gott vorgestellt, wo Mose beim brennenden Dornbusch Gott begegnet ist und Gott hat ihm gesagt, hey, geh zum Pharao und verlang, dass mein Volk Israel freigelassen wird. Ihr seid Sklaven da, aber du sollst zum Pharao gehen und um Freilassung bitten. Und dann hat Mose gefragt, ja, aber wenn ich jetzt da zurückgehe zu den Israeliten, was soll ich denn sagen? Wer hat zu mir geredet? Und dann sagt Gott zu ihm, sagt, ich bin, der ich bin, hat zu dir geredet. Ich bin. Und das heisst auf Hebräisch Yahweh und wird mit diesen vier Buchstaben geschrieben. J-H-W-H. Das ist der Name von Gott. Was sagt uns das für heute? Was sagt uns das für unsere Zukunft? Es sagt uns, hey, da ist nicht einfach irgendjemand an dem Kreuz gestorben. Nicht einfach irgendein Mensch. Auch nicht ein guter Mensch, der gut gehandelt hat. Auch nicht einfach nur ein Vorbild. Auch nicht einfach nur ein guter Lehrer. Sondern es war Gott selber, der an dem Kreuz gehangen ist. Gott ist ans Kreuz gegangen. Jesus Christus war nicht nur König der Juden, wie es auf dem Schild gestanden ist, sondern er ist König dieser Welt. Und das sagt uns, hey, das Ereignis, das ist das Wichtigste. Der Karfreitag, wo wir heute miteinander feiern, wo wir uns daran erinnern, ist der wichtigste Freitag, den es überhaupt gibt in der Weltgeschichte. Weil da ist ein Gott, und nicht irgendein, sondern der Gott, der die Erde geschaffen hat, am Kreuz gehangen. Das zweite interessantes Urteil, Detail, das ich herausnehmen will, zweite Information, ist in dem Moment, wo es heisst, Jesus hat gewusst, dass jetzt alles vollbracht war. Und dann hat er gesagt, ich habe Durst. Und dann haben ihm die Römer, die römischen Soldaten, die das ganze, die ganze Hinrichtung begleitet haben, die haben eine Lumpe gemacht mit Essig und die haben ihm den hergestreckt als Maul, mit einem Isop-Strauch. Isop. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von Isop. Es ist eigentlich ein Kraut, Oregano-ähnlich. Und das kann etwa 60 cm lang werden. Und wenn man es so zusammenbindet, gibt es so einen Büschel. Und das haben sie gemacht und den Jesus hergestreckt. Jetzt, wenn ein Jude hört Isop, Isop-Zweig, Isop-Strauch, dann geht bei ihm gerade sofort das Licht an. Und er merkt, hey, das ist doch schon mal vorgekommen, irgendeinmal. Und wir gehen wieder zurück in die Geschichte vom Volk Israel, wo es in Ägypten war. Dort hat Gott 10 Plagen gebracht, weil der Pharao das Volk ja nicht ziehen wollte. Und die 10. Plage, die entscheidende Plage, die schlimmste Plage, ist dann gewesen, dass alle Erstgeborenen werden sterben. Erstgeborenen der Menschen, darunter auch der Nachfolger, der Thronfolger vom Pharao, aber auch alle Erstgeborenen der Tiere. Und er sagt, Gott sagt aber seinem Volk, damit das bei euch nicht passiert, hockt am Abend vorher miteinander zusammen und ein Lamm schlachten, nehmen das Blut, das mit Kräutern vermischen und es mit einem Isop-Strauch das Blut an euch in die Türrahmen verschmieren. Nehmt den Isop-Strauch. Und jetzt haben wir hier die Verbindung zu dem. Damals hat das bedeutet, das Blut an diesen Balken, hey, da ist Gott, da muss Gott, da muss der Engel nicht vorbeigehen und den Erstgeborenen töten, weil das sind Leute, die Gott vertrauen. Das Lamm, das dort gestorben ist, war quasi der Ersatz für den Erstgeborenen. Und dass jetzt hier bei Jesus am Karfreitag wieder ein Isop-Strauch genommen worden ist, wo man Jesus berührt hat damit, sagt, hey, er ist das Lamm, wo die Fähigkeit hat, stellvertretend für jemanden zu sterben. Und er ist ja in dem Moment gestorben, wo der Isop-Strauch mit dem Essig vorne dran, mit dem Essiglumpen, bei ihm angekommen ist. In dem Moment ist er gestorben, so sagt es das Johannes. Und ich finde das faszinierend. Es bedeutet nämlich, hey, Jesus ist zu dem Lamm geworden, das schon Vorzeichen war bei Ägypten, Aber jetzt ist noch mal etwas viel Bedeutenderes. Weil jetzt, durch das, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, haben alle die Möglichkeit, von dem zu profitieren. Johannes erschildert nicht so viel, wie das die Kreuzigung abgelaufen ist. Aber ich denke, gerade weil heute Karfreitag ist, ist es gut, wenn wir uns ein bisschen auch vor Augen führen. Wie ist das eigentlich abgelaufen? Was hat Jesus da eigentlich alles müssen erleiden? Ich weiss, es ist nicht ein moderner Gedanke. Es ist nicht etwas Schönes, es ist nicht etwas Angenehmes. Aber es ist das, was Jesus gemacht hat. Nachdem er verurteilt worden ist, haben dann die römischen Soldaten, die ihn beaufsichtigt haben, dort war er dann noch geschützt, nicht irgendwie beim Volk, aber die römischen Soldaten waren bei ihm und die haben über ihn gespottet. Die haben ihn ausgelacht, die haben ihn bespuckt. Die haben noch verschiedene andere Sachen gemacht, sie haben ihm einen Mantel angelegt und gesagt, haha, König der Juden, he? Jetzt sehen wir es, wie sehr dass du König bist. Sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Und das war nicht einfach nur eine Dorne, wie unsere Rosendornen, die man vielleicht kennt, wo sich der eine oder andere von euch auch schon dran gestochen hat, nehme ich an. Sondern es war eine Dornenkrone, die hat so lange Dornen dran gehabt. Und harte, holzige. Also die sind nicht einfach abgebrochen oder auf die Seite gegangen, wenn sie bei der Haut angekommen sind, sondern die haben sich reingebohrt. Der Moment, wo die Dornenkrone drüber geschoben worden ist. Jesus ist auspeitscht worden. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen, damit die Haut ein bisschen angeregt war, damit sie wieder durchblutet wird. Sondern mit einer Peitsche, die ihm den ganzen Rücken aufgerissen hat. Und er hat das über sich ergehen lassen. Auf dem Weg zum Kreuz ist er nicht nur von den römischen Soldaten verspottet worden, sondern von allen Leuten, die noch ein paar Tage vorher ihn mit grossem Tamtam empfangen haben in Jerusalem, als König gefeiert. Und da haben sie sich über ihn lustig gemacht, haben ihn ausgelacht. Er hat das Kreuz sogar selber müssen tragen. Und dann ist er ans Kreuz genagelt worden. Und es sind nicht Nägel gewesen, wie wir sie heute brauchen, wo wir damit Bilder an die Wand hängen, so kleine, aus Metall. Sondern es waren so lange Nägel, so dick. Mit denen hat er seine Füße durchbohren. Und seine Hände. So ist er am Kreuz gehangen. Und er ist am Kreuz gehangen, ein paar Stunden. Und er ist nicht gestorben, weil er jetzt irgendwie verblutet ist. Oder weil er keinen Hunger oder weil er nichts mehr zu essen hatte, weil er zu viel Hunger hatte. Sondern er ist gestorben, weil er erstickt ist. Wenn man nämlich so oben angemacht an einem Kreuz hängt, dann drückt das auf die Lunge. Man kann nur noch flach schnaufen. Man kann noch schnaufen, aber nur noch flach. Und zwar so flach, dass irgendeiner eben nicht mehr reicht. So ist Jesus gestorben. Ich bin nicht der Fan von solchen Darstellungen. Und wenn ich Filme schaue, dann muss ich mich schlucken. Aber wenn wir das anschauen und uns vor Augen führen, hey, das hat Jesus gemacht. Warum hat Jesus das gemacht? Ist er einer von denen, der einfach gerne Schmerz hatte? Gibt anscheinend so Leute, oder, die das gerne haben, die das sogar geniessen. Aber so war es bei Jesus nicht. Sondern er hat es gemacht an deiner Stelle. Das hat Jesus für dich gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen, hat sich eine Dornenkrone aufsetzen für all die falschen Gedanken, die du denkst, die wir denken. Für all die Fluchwörter, die wir haben, wo wir vielleicht sagen, ja, ich spreche sie nicht aus, aber vielleicht sind sie da oben in deinem Kopf. Für all die Wörter, die du gerne andere Leute mit eindeckst in Gedanken, für das ist Jesus gestorben, für dich. Jesus hat seine Füße durchbohren. Für all die Orte, wo deine Füße dich hergetragen haben, wo du genau weißt, dort hätte ich nicht her sollen. dort hätte ich nicht etwas machen sollen. Und Jesus hat seine Hände durchbohren für alles, was wir mit den Händen falsch gemacht haben, angegangen sind, berührt haben. Das hat Jesus nicht einfach nur so gemacht, oder weil er gerne Schmerzen hat, sondern er hat es gemacht für dich. Und wir haben es vorher festgehalten, Jesus, er ist Gott. Und er ist das Lamm von Gott. Er ist der, der stellvertretend für dich an das Kreuz gegangen ist und sagt, hey, ich nehme das alles weg. All das hättest du vielleicht verdient. Aber wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du mit mir lebst, wenn du glaubst, wenn du mir vertraust, dass ich es gut meine mit dir, dann musst du das alles nicht erleben, sondern ich habe es für dich erlebt. Leb mit mir. Weil ich, und das ist die Basis. Das ist Zukunft. Weil Jesus sagt nicht, hey, komm mit mir einfach für die nächsten paar Tage. Oder ich habe das gemacht, damit gerade ein bisschen eine kurzfristige Freude hast. Nein, Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, der bekommt ewiges Leben. Die Demonstrationen, Fridays for Future, ich finde den Punkt beeindruckend, dass junge Leute sagen, hey, wir gehen auf die Strasse, das ist unser Anliegen, es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur um uns, sondern es geht um die ganze Welt. Und es geht nicht nur um die ganzen Menschen, die jetzt schon leben, sondern es geht auch um die Generationen, die nachher kommen. Das finde ich einen schönen Gedanken, finde ich einen guten Gedanken, der da dahinter ist. Jetzt ist es aber so, dass selbst wenn wir die Natur erhalten können, wenn wir ein Klimaziel erreichen, jeder Biologe, jeder, der sich Gedanken macht über die Erde, über den Kosmos, über Weltraum, Weltall und so weiter, der sagt dir, wenn du ihm fragst, wie lange das die Erde noch wird geben, er wird dir eine Zahl sagen. Warum? Jeder weiss, irgendeinmal geht die Erde vorbei. Habe ich auch so in der Schule gelernt. Vielleicht ist es bei euch auch so. Wir haben gesagt, ja, die Erde ist so und so viele Jahre alt und sie wird noch so und so viele Jahre leben. Oder so und so viele Jahre wird es sie noch geben. Nachher wird sie nicht mehr da sein. Und es gibt, also ich kenne niemanden, der sagt, die Erde wird für immer sein. Das heisst, das Anliegen, das da demonstriert wird, ja, das hat etwas mit Zukunft zu tun. Aber das, was Jesus am Karfreitag gemacht hat, das hat noch darüber aus etwas damit zu tun. Also Jesus sagt, hey, du wirst ein ewiges Leben mit mir leben. Und wenn die Erde einst zu Grund geht, ich mache eine neue Erde und einen neuen Himmel, wo wir weiter Gemeinschaft haben miteinander und leben miteinander. Der Freitag, der Karfreitag, ist der grösser Friday for Future, der wichtigste Tag. Es hat sich eingebürgert, vor ein paar hundert Jahren, dass man am Freitag fasten tut. In Gedenken an den Karfreitag, wenn man gewusst hat, hey, wir wollen uns daran erinnern, was Jesus gemacht hat. Und damals war das Verständnis vom Fasten nicht, dass man einfach nichts isst am Freitag, aber sicher kein Fleisch. Und da Fisch damals nicht so Fleisch zählt hat, haben wir angefangen, regelmäßig am Freitag Fleisch zu essen. Fisch. Von beides mit F an. Aber ist gut. Ich passe gut auf. Regelmäßig, statt nicht Fleisch zu essen, sondern Fisch. Und die Spuren haben wir heute immer noch. Vielleicht in den Mensas, wo ihr geht. Oder auch Private machen das immer noch so, dass sie sagen, Freitag ist Fischtag. Und ja, vielleicht, wenn das nächste Mal dir das wieder begegnet, oder wenn dir das einfällt, oder wenn du selber das machst, dann denke ich daran, ah ja, das ist, stimmt, das mache ich wegen dem Karfreitag. Das ist der Friday for Future. Und das kann man auch jeden Freitag machen. So wichtig ist der Freitag. Ein Bild in dieser Woche hat mich noch bewegt. Und es hat mich gedacht, das passt sehr gut zu heute. Und zwar haben wir es sicher auch mitbekommen, dass in Paris ein Feuer war, der Kirche Notre Dame. Und dort ist mehr oder weniger der ganze Dachstock ist abbrennt. Und ja, das Feuer war nicht im Innenraum selber, aber eben im Dach. Und dort sind die Balken oben runtergekommen. Und innen ist mehr oder weniger alles verwüstet. Das zeigt das Bild, der Schutt, der am Boden liegt. Aber was mir so gefällt an diesem Bild, ist das Kreuz, das in der Mitte raufkommt. Und dort steht und leuchtet. Und man könnte viel sagen zu dem. Aber was mir so gefällt, ist, dass ja, es kann alles kaputt gehen. Und es wird eigentlich auch alles kaputt gehen. Aber das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, und wenn du das für dich annimmst, das wird Bestand haben. Auch wenn es Feuer da ist, auch wenn Zerstörung da ist. Das ist das, was hebt, das ist das, was rausscheint. Und so möchte ich, dass wir uns jetzt jeder persönlich für sich eine kurze Zeit nimmt und überlegt, vielleicht hat das Bild angeschaut und überlegt, ja, habe ich die Zukunft für mich in Anspruch genommen, die Jesus da am Kreuz gestartet hat, begründet hat, gesagt hat, komm zu mir. Lebe ich das? Mache ich den Karfreitag einfach nur so, weil er halt im Kalender ist und Karfreitag ist? Oder tue ich mich bewusst feiern? Durch mich bewusst auseinandersetzen mit dem, was passiert ist und was das für mich bedeutet. Also wir nehmen uns kurz Zeit und ich schließe dann mit einem Gebet. Herr, wir danken dir, dass wir heute an diesem Freitag, dem Karfreitag zusammenkommen dürfen. Dass wir uns daran erinnern, was du gemacht hast. Dass du ans Kreuz gegangen bist für mich. Dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Dass du das alles hast über dich ergehen für uns. Und du hast es nicht nur für uns gemacht, sondern auch an unserer Stelle. Du sagst, wir dürfen das in Anspruch nehmen. Statt dass wir mit all das erleben, hast es du auf dich genommen und wir dürfen in Freiheit so mit dir leben. Danke schenkst du uns durch das eine Zukunft. Und nicht nur einfach irgendeine Zukunft, sondern die grösste, die beste, die schönste Zukunft, die sich überhaupt irgendjemand vorstellen kann. Du bist der, der den Friday for Future gegründet hat. Du bist der, wo wir uns daran erinnern, heute an diesem Freitag, aber auch immer wieder den Freitagen, wenn wir vielleicht Fisch essen oder uns sonst das vor Augen geführt wird, wenn wir an das denken. Amen.